Sind Sie schon geimpft? Das fragt jeder jeden im Moment. Heute meine ich damit aber nicht Corona. Es gibt viele andere wichtige Impfungen. Kinder sind im Allgemeinen gut versorgt. Da schaut schon der Kinderarzt drauf. Senioren haben jedoch bedenkliche Impflücken, die geschlossen werden müssen. Wegen Corona vor allem jene Impfungen, die vor Ateminfekten schützen. Also gegen Influenza, Grippe, Pneumokokken, Lungenentzündung und Pertussis, Keuchhusten. Aber es gibt noch mehr. Herzlich willkommen bei Geheilt statt Behandelt, dem Podcast zum gleichnamigen Buch, das am 20. Mai im Plassen Verlag erscheinen wird und schon jetzt unter anderem bei Amazon gelistet ist. Und die heutige Episode wird gesponsert von Taledo Medical. Taledo Medical ist die kostenfreie Plattform des EU-finanzierten Startups Taledo zur diskreten Karriereplanung exklusiv für Ärztinnen und Ärzte. Mithilfe künstlicher Intelligenz wird das Matching von Kandidat und Vakanz automatisiert und wertvolle Zeit im Bewerbungsprozess gewonnen. Erfahren Sie mehr unter www.taledo-medical.de. Ja, mit dem heutigen Thema erfülle ich auch einen Hörerwunsch, nämlich mehr über Vorsorge und geradezu Impfungen zu hören. Und dabei geht es um die Standardimpfungen, die Erwachsenen ab 60 Jahren empfohlen werden. Dazu gehört die Influenza ab 60 jährlich, der Herpes Zoster ab 60 einmalig, die Tetanus, Diphtherie, Pertussis Kombi-Impfung alle 10 Jahre und die Pneumokokkenimpfung ab 65 Jahren. Und dann gibt es dann noch die FSME-Impfung. Fangen wir mal der Reihe nach an. Die Influenza oder was Grippe genannt wird. Das ist eine Impfung, die aufgrund der Mutationsrate der Influenza-Viren jährlich erneuert werden muss. Ich habe ja schon 2 Episoden zu dem Thema gehabt. Im Grunde genommen muss man das jede Grippesaison neu machen, weil jedes Jahr ein neuer Impfstoff entwickelt werden muss. Und auch für die kommende Grippesaison hat es wieder eine Änderung gegeben. Hier hat insbesondere die Empfehlung zum Grippeschutz der Ständigen Impfkommission für ältere Menschen in den vergangenen Wochen für sehr viel Diskussionen gesorgt. Die hat nämlich empfohlen, dass für Senioren zum ersten Mal der quadrivalente Hochdosis-Impfstoff gegen Influenza zu verimpfen sei. Das hatte ich schon in meiner allerersten Episode mal erwähnt, dass das eigentlich der beste Grippeimpfstoff für Ältere ist. Nur war er damals noch gar nicht zugelassen. Ein Jahr später war er zugelassen, aber noch nicht erhältlich. Und jetzt ist er für die kommende Grippesaison eigentlich der empfohlene Impfstoff. Allerdings ist von diesem Hochdosis-Impfstoff nur ein einziger auf dem Markt mit dem Namen Efluelda. Und die Diskussionen sind deswegen entstanden, weil wenn nur ein einziges Produkt auf dem Markt ist und das die einzige Empfehlung ist, kann es prinzipiell zu einem Versorgungsrisiko kommen. Das erleben wir ja gerade jetzt mit dem Corona-Impfstoff. Daraufhin hat das Bundesgesundheitsministerium per Rechtsverordnung aber klargestellt, dass in der kommenden Influenza-Saison sowohl der hochdosierte als auch der herkömmlich inaktivierte quadrivalente Influenza-Impfstoff verwendet werden kann. Jetzt nochmal kurz zu den Begriffen. Also im Detail sollte man sich dann lieber nochmal eine ältere Episode anhören, was das bedeutet, quadrivalent. Aber es gibt 2 wesentliche Influenza-Stämme, A und B. Davon werden jeweils 2 ausgesucht, also 2 A und 2 B. Deswegen Quadri, vierfach valenter Impfstoff für jede kommende Saison. Man muss im Grunde genommen im Frühjahr abschätzen, was werden wahrscheinlich im kommenden Winter die wichtigen Influenza-Viren werden. Und das Problem ist, dass ältere Menschen generell eine etwas schlechtere Immunantwort auf Impfungen haben. Und da wurden halt verschiedene Tricks sich überlegt. Einmal, dass man generell noch eine Substanz zufügt, die die Immunantwort stimuliert. Und die andere Variante war, dass man einfach mehr von dem Antigen, also gegen das Antikörper gebildet werden müssen, zuführt. Das ist dann der Hochdosis-Impfstoff. Und dieser ist, das haben Studien jetzt gezeigt, eindeutig besser als die drei anderen bekannten Influenza-Impfstoffe, adjuvant, zellkulturbasiert oder rekombinant. Wohlgemerkt, das betrifft vor allem ältere Menschen über 60 Jahre. Für Jüngere kann man sich auch in der früheren Episode anhören, dass der zellkulturbasierte wahrscheinlich der empfehlenswertere ist. Ein kleiner Nachteil ist, wenn man so will, dass dieser Hochdosis-Impfstoff, weil er eben auch wirksamer ist, dann lokal an der Injektionsstelle eine stärkere Impfreaktion auslöst. Ein Problem, was wir generell in Deutschland haben bei dem Influenza-Impfstoff, ist, dass die Impfbereitschaft nicht allzu hoch ist. Seit 2008 ist die Impfquote der über 60-Jährigen von 48% noch weiter gesunken. Viele unterschätzen einfach die Schwere der Influenza. Es wurde ja jetzt immer gesagt, man soll Corona nicht mit Influenza vergleichen, weil Corona sehr viel schwerwiegender ist. Das stimmt auch. Aber Influenza ist eben auch eine sehr schwere, potenziell tödliche Erkrankung, die eine Übersterblichkeit in jedem Winter von bis zu 30.000 Todesfällen pro Saison verursachen kann. Und 85% der Verstorbenen sind eben unter den über 60-Jährigen. Hinzu kommt eben dann noch die zuweilen schlechte Wirksamkeit des Impfstoffs in dieser Altersgruppe. Und ganz wichtig eben auch, dass die Impfungen jedes Jahr wiederholt werden müssen. Also es reicht eben nicht, wenn man sich einmal irgendwann gegen Influenza geimpft hat, sondern man muss das jedes Jahr, jedem Herbst und Winter wiederholen. Die zweite Impfung, auch für die Lunge relevant, sind Pneumokokken. Die verursachen die Mehrzahl aller durch Bakterien verursachten Lungenentzündungen. Influenza und SARS-CoV-2 sind ja virale Lungenentzündungen und Pneumokokken sind eben die häufigste durch Bakterien verursachte Lungenentzündung. Pneumokokken können auch Hirnhautentzündungen verursachen, aber die Lungenentzündungen sind wohl die hier wichtigeren. Auch diese Lungenentzündungen können einen schweren, sogar tödlichen Verlauf nehmen, besonders in bestimmten Altersgruppen, nämlich Säuglinge und Kleinkinder sowie Menschen ab 60 Jahre oder Personen mit bestimmten Vorerkrankungen. Und gegen diese Pneumokokken stehen jetzt zwei verschiedene Impfstoffe zur Verfügung. Eben bei Influenza habe ich von einem quadrivalenten, also vierfachvalenten gesprochen. Hier gibt es einen 13-valenten und sogar einen 23-valenten. Was beide gemeinsam haben, ist, dass die Antikörper gebildet werden gegen, ja, man kann sagen, Zuckermoleküle an der Oberfläche dieser Bakterien. Und in dem einen Fall werden diese noch an Träger-Eiweißmoleküle gekoppelt, sodass eine stärkere Immunantwort entsteht. Nicht nur stärker, sondern es bilden sich sogar Immungedächtniszellen aus. Und bei dem 23-Valenten werden zwar mehr dieser Zuckerketten zur Immunisierung verwendet, aber eben nicht dieses Träger-Eiweißmolekül und dadurch entsteht kein Immungedächtnis. Der erste Impfstoff, bei dem das Immungedächtnis entsteht, also der 13-Valente, der wird im Wesentlichen bei Kindern verimpft, zweimal. Und da gibt es das Phänomen, dass die Enkel ihre Großeltern retten können und zwar durch die Impfung von Kindern kam es zu einem deutlichen Rückgang der Pneumokokkeninfektion auch bei den über 65-Jährigen. Und die Ursache ist wahrscheinlich, dass die Übertragung dieser Pneumokokken sehr oft von Kindern auf ältere Menschen erfolgt. Und wenn eben die Kinder geimpft sind, dann retten sie so ihre Großeltern. Der andere, der 23-valente Impfstoff, der ist derjenige, der älteren Menschen verimpft wird, der erzeugt kein immunologisches Gedächtnis und der Schutz ist daher auch nur zeitlich begrenzt. In Zeiten von Corona gab es da mal zwischenzeitlich einen Run drauf, als bekannt wurde, dass es äußerst sinnvoll ist, sich gleichzeitig auch noch gegen Pneumokokken impfen zu lassen. Da war der Impfstoff dann eine Zeit lang nicht mehr lieferbar. Inzwischen ist er das wieder und wird in der Regel zweimal verimpft. Es kann dann noch eine Wiederholungsimpfung gemacht werden nach etwa 6 Jahren, weil es ja kein Immungedächtnis gibt. Ganz perfekt sind beide Impfungen nicht. Es gibt einen Typ von Pneumokokken, der Probleme macht, bei dem beide Impfungen nur einen Schutz von 23% erreichen. Aber wie gesagt, besser als keine Impfung. Dann eine weitere Impfung, die in den letzten Jahren erst möglich wurde, ist die gegen Herpes Zoster. Besser bekannt unter dem Begriff der Gürtelrose. Diese Gürtelrose wird durch ein Virus ausgelöst. Der heißt Varicella-Zoster-Virus. Und meistens haben wir das erste Mal im Kindesalter mit dem Virus Kontakt. Da kommt es nämlich dann zur Bildung der Varizellen und der sogenannten Windpocken. Das ist der gleiche Virus, der Windpocken und Gürtelrose erzeugt. Nach dem Abklingen der Windpocken verbleibt das Virus lebenslang in den Nervenzellen. Also 95% der Bevölkerung haben diesen Virus in ihren Nervenzellen. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt kann diese Virusinfektion plötzlich wieder aufflammen, zum Beispiel unter Stress oder geschwächte Immunabwehr. Dann aber nicht mehr als Windpocken, sondern eben als die Gürtelrose. Also kein Zoster, keine Gürtelrose ohne Windpocken. Und typisch für den Herpes Zoster, also für die Gürtelrose, ist, dass zunächst ein brennender Schmerz verspürt wird. Und das wird dann gefolgt von einer Ausbreitung von Bläschen, so in einer Linie, meistens nur auf einer Körperhälfte, eben entlang dem Verlauf der Nervenfasern. Am häufigsten tritt das auf am Rumpf und am Brustkorb, kann aber auch im Bereich des Kopfes auftreten. Und wenn diese Hautbläschen dann wieder abgeheilt sind, verschwinden in der Regel auch die Schmerzen. Aber es kann vorkommen, dass in der betroffenen Hautregion noch mehrere Monate bis Jahre ein Nervenschmerz zu spüren ist. Also eine sehr, sehr unangenehme Spätfolge der Windpocken. Und dafür gibt es jetzt einen Impfstoff. Früher gab es mal einen abgeschwächten Lebendimpfstoff, der wird aber nicht mehr als Standardimpfung empfohlen, sondern die Standardimpfung, die jetzt empfohlen wird, ist ein Totimpfstoff. Das sind also nur Untereinheiten dieses Virus drin enthalten und die werden ab dem 60. Lebensjahr empfohlen, zweimal zu impfen mit 2 bis 6 Monaten Abstand. Und bei Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung, zum Beispiel aufgrund chronischer Krankheiten wie HIV-Infektion, rheumatoide Arthritis, Diabetes oder chronische Lungenerkrankung, dann schon ab 50 Jahren. Eine Wiederholungsimpfung ist dann allerdings nicht mehr nötig. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Impfung, bei der man vielleicht denken könnte, das ist doch eher was für Kinder. Nein, die ist auch für Erwachsene wichtig. Und zwar Diphtherie, Keuchhusten und dies kombiniert mit Tetanus. Säuglinge werden ja üblicherweise mit einem 6-fach-Impfstoff geimpft. Also da haben sie Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Keuchhusten schon dabei. Und die anderen 3 sind noch Polio gegen Kinderlähmung, Haemophilus Influenza und Hepatitis B. Für Erwachsene sind aber die ersten 3 auch später noch wichtig. 3 nach: Tetanus, Wundstarrkrampf. Eigentlich sollten Erwachsene alle 10 Jahre eine Tetanus-Auffrischimpfung erhalten. Oft läuft es dann aber so aus der ärztlichen Praxis, dass jemand dann in die Notfallambulanz kommt, hat eine größere Verletzung, wird gefragt, sind Sie eigentlich gegen Tetanus geimpft? Weiß ich nicht. Und man kann nur hoffen, dass durch die elektronische Patientenakte und den elektronischen Impfpass das in Zukunft nicht mehr passiert. Aber es gibt dann in dem Moment 2 Möglichkeiten. Eine aktive Auffrischimpfung, also die kann man auch kurz nach der Verletzung noch machen. Also aktiv heißt, der Patient muss selber Antikörper bilden. Oder eben eine passive, da werden dann die Antikörper gespritzt. Und das macht man eben dann, wenn man befürchtet, dass wirklich ein sehr großes Tetanus-Wundstarrkrampfrisiko besteht und zur Sicherheit diese Antikörper zu geben sind, um eben das zu verhindern. Also bei einer kleineren und sauberen Wunde würde man die aktive Impfung nochmal geben, wenn der Patient eben nicht weiß, ob er in den letzten 10 Jahren geimpft wurde. Bei einer tiefen oder verschmutzten Verletzung, bei schweren Verbrennungen oder Erfrierungen, da würde man dann die aktive auch geben, aber in jedem Fall dann auch noch die Antikörper, also die sogenannte passive Impfung mit dazu. Und bei regelmäßigen Tetanus-Auffrischimpfungen, eben alle 10 Jahre, würde man das dann auch zum Anlass nehmen, dass man auch den Diphtherieschutz erneuert. Diphtherie, könnte ich mir vorstellen, wissen viele gar nicht mehr, dass das mal eine sehr, sehr verbreitete, tödliche Infektion war in Europa. Es ist eine bakterielle Infektion, die sowohl die Rachenschleimhaut, aber auch die normale Haut betrifft. Sie wird verursacht durch das sogenannte Corynebakterium diphtheriae. Und dieses Bakterium wird durch ein Virus, kann man so sagen, selber infiziert. Bei Bakterien heißen diese Viren Phagen. Und dann bilden diese Corynebakterien ein giftiges Eiweißmolekül, jedenfalls ein Eiweißmolekül, was für den Menschen giftig ist. Also dieses giftige Molekül stammt gar nicht aus den Bakterien selber, sondern eben aus Bakterien, die von diesem Bakterienvirus oder Phagen infiziert wurden. Und zur Erkrankung kommt es dann eben, wenn die Bakterien dieses giftige Eiweißmolekül dann in den Atemwegen freisetzen. Und danach kommt es zu Halsschmerzen mit fest anhaftenden Belägen im Rachen, sogenannte Rachendiphtherie, und schlimmstenfalls zum Tod durch Ersticken. Und bei Befall der Haut kann es zu schmierig infizierten Hautstellen kommen mit schweren Wunden. Das ist dann die Hautdiphtherie. Früher galt die Diphtherie zu den am meisten gefürchteten Infektionskrankheiten weltweit. Noch in den 1880er Jahren gab es in Europa und Amerika verheerende Epidemien mit einer Sterblichkeit von 50%. Also jeder Zweite ist an der Diphtherie gestorben. Und seit der Einführung der Impfung sind die reicheren Länder von Epidemien verschont. In ärmeren Ländern ist die Diphtherie allerdings noch verbreitet. Und etwa die Hälfte dieser Erkrankungen entfällt auf Indien. Aber auch in Europa hat es in den 1990er Jahren noch einmal in Belarus, also Weißrussland, eine Epidemie mit etwa 5000 Todesfällen gegeben. Und in den letzten Jahren ist es wieder zu einem Anstieg der weltweiten Erkrankungen gekommen. Im Jahr 2018 wurden 16.000 Fälle gemeldet, mehr als doppelt so viel wie im Jahresdurchschnitt davor. Und zusätzlich gibt es eine Warnung vor Mutationen, sowohl im Bakterium als auch in diesem von den Phagen kodierten giftigen Eiweißmolekül. Das Interessante ist, dass sich das Bakterium selber genetisch sehr stark verändert hat. Es hat sehr viele Antibiotikaresistenzen erworben, und zwar gar nicht mal gegen Antibiotika, die gegen das Corynebakterium selber eingesetzt werden, sondern auch gegen viele andere Antibiotika. Und daraus kann man vermuten, dass es eigentlich recht viele Infektionen mit dem Corynebakterium bei uns gibt. Nur sind diese Corynebakterien nicht mit diesem Bakteriophagen infiziert selber und produzieren deswegen auch nicht das giftige Protein. Sie eignen sich aber von anderen Bakterien die Antibiotikaresistenz an. Und dies wiederum insbesondere in Indien sehr stark, weil in solchen Ländern sehr freizügig mit Antibiotika umgegangen wird. Und dieses giftige Eiweißmolekül, was eigentlich von diesem Phagen kodiert wird, das mutiert auch. Allerdings im Moment scheint noch keine Gefahr zu bestehen. Aber die Warnzeichen werden immer größer, dass möglicherweise solche Varianten auftreten, dass die gegenwärtige Impfung nicht mehr ausreicht. In jedem Fall sollte man Diphtherie, auch wenn es exotisch klingt, noch absolut ernst nehmen und alle 10 Jahre die Auffrischimpfung machen. Und diese wird eben zusammen mit Tetanus und Keuchhusten kombiniert. Keuchhusten als Impfung gibt es praktisch nur in der Kombination mit Tetanus und Diphtherie. Der Impfstoff heißt dann unterschiedlich manchmal DTP, da steht das dann für Diphtherie, Tetanus und Pertussis. Manchmal auch DTPA, weil ein zellfreier, azellulärer Impfstoff für Pertussis verwendet wird. Oder auch die Abkürzung TDAP, TDAP. In Deutschland wird im Wesentlichen der zellfreie Impfstoff verwendet, routinemäßig im 11. oder 12. Lebensjahr. Aber man sollte alle 10 Jahre die Keuchhustenimpfung eben zusammen mit Diphtherie und Tetanus auffrischen. In jedem Fall sollten das enge Haushaltskontaktpersonen eines Neugeborenen machen, spätestens 4 Wochen vor der Geburt eines Kindes, um eben dieses Neugeborene zu schützen. Und schwangere Frauen sollten sich bei jeder Schwangerschaft gegen Keuchhusten impfen lassen. Ja, und zum Schluss mit FSME gibt es dann noch Infektionen und notwendige Impfungen, die mit dem Klimawandel in Bezug stehen. Das eine ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis, die durch Zecken übertragen wird. Zum einen tritt sie eben immer früher auf, also eben nicht nur im Frühsommer, sondern was man vielleicht jetzt als Spätwinter noch bezeichnen würde, weil es eben immer wärmer wird. Und die FSME-Risikogebiete wandern immer mehr nördlich. In den Shownotes sind die Karten zu sehen, sowohl was Deutschland betrifft als auch Europa. Und wenn man also in solchen Regionen wohnt, in Süddeutschland, oder zum Urlaub hinfährt, sollte man sich impfen lassen. In der Regel sind hierfür 3 Impfungen notwendig. Der Impfschutz hält dann mindestens 3 Jahre. Nach 7 Jahren hat man noch etwa 50% bei den über 60-Jährigen, nach 10 Jahren noch 38% des Impfschutzes. Das ist dann eine Entscheidung, ob man sich nach 3 Jahren eben nochmal impfen lassen will. Im Unterschied zu Tetanus hilft bei einem Zeckenbiss so eine Impfung nicht mehr. Also wenn, dann muss man sich vorher geimpft haben. Und diese FSME-Fälle vermehren sich, weil die Sommer eben wärmer werden. 2019 gab es in Süddeutschland so viele FSME-Infektionen wie nie zuvor. Und FSME kommt auch vor in Österreich, in der gesamten Schweiz, in Slowenien und in der Tschechischen Republik. Die Links zu diesen Karten sind in den Shownotes. Ja, und dann selbst Malaria ist zu berücksichtigen. Bis ins 19. Jahrhundert war Malaria auch in Deutschland und Europa weit verbreitet als sogenanntes Sumpffieber. Danach ist Malaria weitgehend ausgerottet worden, weil die Lebensbedingungen der Anopheles-Mücke, die Malaria überträgt, durch menschliche Maßnahmen zunehmend eingeschränkt wurden, also Trockenlegen von Feuchtgebieten, Begradigung von Flüssen und Ausbau von Kanalisation, gab es weniger Mückenbrutplätze und natürlich auch die Verwendung des Insektizids DDT mit all seinen anderen unerwünschten Wirkung. Dann gab es noch einmal ein Wiederaufleben von Malariaerkrankungen in Deutschland unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg durch Bombentrichter und andere Landschaftszerstörungen. Aber malariaübertragende Mückenarten profitieren vom Klimawandel und werden sich infolgedessen in Europa und im Mittelmeerraum, also unseren Urlaubsgebieten, ausbreiten, in den gemäßigten Zonen bei uns wahrscheinlich eher nicht. Und auch das Dengue-Fieber, auch Knochenbrecherfieber genannt, das durch die asiatische Tigermücke übertragen wird, kannte man in Europa bisher nur als Reiseerkrankung, die Touristen aus Mittel- und Südamerika oder Südostasien mitgebracht haben. Aber es gibt seit 2010 sogenannte autochthone Fälle, also wo Personen nicht im Ausland waren und sich in Europa mit dem Dengue-Fieber angesteckt haben. Zum ersten Mal 2010 in Frankreich und Kroatien, 2012 auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira und 2013, 2015 und 2018 in Südfrankreich in Nizza. Und das bringt mich zum Schluss, dass wir nicht nur die bekannten Impfungen wahrnehmen sollen und über die neuen Risiken informiert sein sollen, sondern dass eben alles mit allem zusammenhängt und der Klimawandel absolut ernst zu nehmen ist. Wir müssen nicht die Erde retten, wir müssen uns selber retten. Klar, es hat immer einen Klimawandel gegeben und auch ohne uns wird es wahrscheinlich wärmer werden auf der Erde im Moment. Aber auf das setzen wir durch das von uns verursachte CO2 und das Methan noch eins obendrauf. Es ist ungefähr so, als wenn das Dach brennt und wir machen im Erdgeschoss noch ein Lagerfeuer. Und das müssen wir unbedingt vermeiden. Dazu wird am 18. Mai auch ein neues Buch von Eckhard von Hirschhausen erscheinen. Das heißt Mensch Erde. Wir könnten es so schön haben. Und wir planen auch eine gemeinsame Podcast-Episode dazu, um eben auch hierzu nochmal das Bewusstsein zu erweitern, um nochmal deutlich zu machen, wie wichtig Klimawandel für unsere Gesundheit unmittelbar jetzt ist. Das ist nicht nur ein Problem der südlichen Halbkugel oder irgendwelchen tropischen Ländern. Ja, und wenn Ihnen dieser Gratis-Podcast gefallen hat, freue ich mich immer, wo das möglich ist, über Ihre Bewertung, gerne auch einen Kommentar und empfehlen Sie den Podcast weiter, damit immer mehr Menschen an diese Infos kommen. Treten Sie auch gerne meiner Facebook- oder Signalgruppe bei. Schicken Sie mir auch gerne eine E-Mail an harald.schmidt@mac.com. Und zusätzlich können wir uns ja ab sofort zu direkten Gesprächen in der App Clubhouse treffen. Samstagnachmittag um 14 Uhr in einem Raum zum Thema vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen. Hochinteressante Gesprächspartner kritisieren, wo es im Moment in der Medizin hakt, aber auch, welche fantastischen neuen Innovationen am Horizont sind oder auch schon Realität. Und der heutige Pharma-Song lautet Vaccinated von der 2017er Single der Gruppe Vestaloins. Und das Zitat lautet Kiss me baby, I'm vaccinated, I'm virus free, no more disease for me. Ich fasse nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Ab 60 sollte man sich jedes Jahr gegen Influenza impfen lassen. Einmalig gegen Herpes Zoster und alle 10 Jahre sowieso und ab 60 natürlich auch weiterhin mit der Kombinationsimpfung Tetanus, Diphtherie und Pertussis, Keuchhusten, Schwangere sowieso, ab 65 Jahren dann auch gegen Pneumokokken und FSME wird für uns eine weitere zusätzliche Impfung werden, nicht nur in Süddeutschland, sondern auch für diejenigen, die in südeuropäischen Ländern wie Österreich, Schweiz und so weiter Urlaub machen wollen. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen auch heute wieder gefallen und Sie fanden das wichtig und haben Tipps mitgenommen. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Well, my love life is getting kind of slow.